Einwurf, der Sportpodcast. Best und Co. sprechen Klartext mit ihren Gästen. Präsentiert von Reservix.
Ja, herzlich willkommen, liebe Sportfreunde, liebe Podcast-Fans, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir machen weiter mit einer weiteren Folge des Sportpodcast Einwurf. Es ist wieder soweit und es ist die 119. Folge. Und wir sind ganz klassisch unterwegs und deswegen kennen Sie das auch schon. Wenn wir hier starten, dann rufe ich erstmal rüber nach Darmstadt zu meiner geschätzten Kollegin Olivia Best-Fauns. Moin, Olivia.
Guten Morgen, Sebastian. Mensch, heute bin ich ja richtig früh dran, möchte ich
sagen. Ja, stimmt. Ausgeschlafen?
Ausgeschlafen, ja. Und du?
Ja, doch. Also ich habe gut geschlafen, will ich mal sagen. Und wenn wir darüber sprechen, müssen wir auch gleich darüber sprechen, dass du wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit zum Ausschlafen hattest, weil du hattest mal wieder Urlaub.
Ich höre da jetzt schon wieder das mal wieder raus, ne? Also als wäre ich stetig im Urlaub. Aber ja, ich war nochmal 10 Tage auf Griechenland. Das war richtig schön. Und
auf Griechenland?
Auf Griechenland.
Also auf einer Insel?
Ja, auf einer Insel auf Griechenland.
Super. Und da hast du dann wahrscheinlich auch Fotos gemacht.
Auf Griechenland habe ich auch Fotos gemacht, ja.
Okay, wo war die denn genau?
Ich habe mich ja direkt wieder erwischt, ne? Am frühen Morgen. Schön. Ich bin auf jeden Fall noch nicht wach, merkt man. Wir waren tatsächlich auf dem Festland.
Ah, okay. Auf dem Festland. Okay,
West Peloponnes. Also
gut. Das ist aber fast ja auch wie eine Insel der Peloponnes.
Insofern ja, genau.
Trifft das ja beides zu. Und es war toll. Du strahlst ja jetzt noch durch den Podcast hier.
Ja, es war sehr schön. Es war sonnig. Es waren warme Temperaturen. Und jetzt freue ich mich riesig, wieder zurück im Herbst von Deutschland zu sein.
Ja, das glaube ich dir nicht ganz. Ja, ich habe natürlich nicht ganz umsonst das Thema Foto angesprochen, weil wir heute uns aus Sicht des Sportes diesem Thema mal nähern wollen. Haben wir ja noch nie eigentlich vorher mal drüber gesprochen oder diesbezüglich einen Gast gehabt.
Ja, das stimmt. Dabei ist es ja eigentlich ein super spannendes und super wichtiges Thema. Und ich sage jetzt mal, jeden Tag lebt jede Zeitung und jede Person von den Bildern, die im Sport passieren. Deswegen ist es super spannend, da mal hinter die Kulissen zu schauen.
Ja, du sagst es. Also ich selber habe ja auch mal 3-4 Jahre beim Hamburger Abendblatt verbracht, habe als kleiner Junge immer meine Filmrollen zum Optiker gebracht und beim Abendblatt haben wir dann sogar noch ein Labor gehabt mit Kontaktabzügen und solchen Geschichten. Darüber wird zu reden sein, weil das ist heute ganz anders. Und ich sag mal, die Urlaubsfotos, die packt man ja heute in so ein Fotoalbum, so CW Color beispielsweise. Das machst du wahrscheinlich auch, ne?
Ja, es ist fast ein bisschen traurig, weil ich bin ja Generation Smartphone, würde ich fast sagen. Und ich habe natürlich schon auch in früher richtig fotografiert, so mit so einer Digitalkamera, ne? So richtig fotografiert, würdest du jetzt wahrscheinlich nicht sagen. Aber es ist eigentlich schade, weil jetzt bleiben die meisten Fotos so auf der Strecke. Und ein paar landen dann im Fotobuch, aber so richtig so Fotos machen, entwickeln lassen und so, das ist leider gar nicht mehr gang und gäbe heutzutage, ne?
Absolut. Stichwort gang und gäbe. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir unseren heutigen Gast vorstellen. Ich freue mich sehr, dass wir heute dieses Thema haben. Sie ist Inhaberin einer sehr renommierten und vor allen Dingen unabhängigen Sportfotoagentur in Deutschland. Die Agentur feierte 2018 ihr 50. Jubiläum, ist also jetzt schon mehr als 55 Jahre am Markt und der ist ja auch durchaus umkämpft tätig. Und allein 45 Jahre hat sie Erfahrung mit der Fußball-Bundesliga. Darüber wollen wir natürlich auch reden, ein ganz großes Thema. Gegründet wurde die Agentur 1968 von ihrem Vater und sie hat das sozusagen übernommen und die Leidenschaft mitgetragen und mit übernommen aus dem Sport und in dem Sport. Und auch ihre Mutter war Fotografin und hat früher, ich habe es vorhin angesprochen, da gab es noch Labore, für die Agentur im Labor gearbeitet. Ja, und jetzt dürfte sie ganz in der Nähe sein, beziehungsweise müsst ihr uns hören und wir freuen uns, herzlich Sie begrüßen zu können im Sportpodcast Einwurf. Valeria Witters von Sportfoto Witters. Moin, moin, Valeria.
Moin, moin. Ich freue mich, da zu sein.
Moin, moin, Mensch, Valeria. Schön, dass du bei uns bist. Das Moin, moin ist ja passend, weil ich glaube, du sitzt ja auch in Hamburg gerade, oder?
Ja, wir sitzen seit Gründung in Hamburg. Ich bin also auch ein echtes Hamburger Kind.
Ah, im wunderschönen Norden, beim Sebastian quasi um die Ecke, vermutlich.
Ganz genau, ganz
sehr genau. Schön. Scheint da heute die Sonne eigentlich, weil ich ziehe den Sebastian ja immer so ein bisschen auf, dass es im Norden bei euch nicht ganz so sonnig ist.
Also heute Morgen um 8 hat die Sonne geschienen.
Sehr schön.
Siehst du, Olivia, und in Darmstadt regnet es immer noch.
Das stimmt so nicht, aber ich habe ja die Sonne mitgebracht, ne? Du, Valeria, jetzt wollen wir aber mal zu dir kommen. Wir haben jetzt schon so lange über Sonne und Urlaub gesprochen. Jetzt wollen wir natürlich zum Thema Fotografie kommen. Und wir haben es ja in deiner Vorstellung schon gehört. Dir wurde ja die Sportfotografie sozusagen von deinen Eltern in die Wiege gelegt. Teilst du die Aussage?
Ja, also ich bin quasi in der wachsenden Fotoagentur aufgewachsen. Meine Eltern hatten, als meine Eltern sich selbstständig gemacht hatten, war das Geschäft sozusagen in der Altbauwohnung, und in der Badewanne wurden die Bilder gewässert, und wenn ich meine Eltern sehen wollte, dann bin ich unter der Woche zu meiner Mutter ins Labor gegangen oder ins Archiv, wo sie auch mitgeholfen hat und Bilder beschriftet hat mit der Hand am Anfang noch. Und wenn ich meinen Vater sehen wollte, bin ich mit ihm am Wochenende auf den Fußballplatz gefahren. Und dann habe ich natürlich frühzeitig eine Kamera in die Hand gedrückt bekommen, nach dem Motto, wenn du da schon mit bist, kannst du auch was tun.
Wahnsinn, aber das klingt ja nach einer ganz, ganz schönen Geschichte. Das heißt, du warst in den Anfängen schon immer mit dabei, auch auf den einzelnen Events quasi.
Ja, das war am Anfang noch am Wochenende so ein bisschen Oberliga-Fußball, ne? BU, Concordia, Victoria hier in Hamburg oder auch Feldhockey noch auf Rasen und Rugby im Stadtpark, was es immer noch gibt. Und da bin ich dann halt gerne mitgegangen. Und das hat natürlich Spaß gemacht. Volleyball, Hamburg hatte damals in den 70ern eine ganz tolle Volleyball-Herrenmannschaft, die sogar den Europapokal geholt hatte. Und das hat schon Spaß gemacht, da dabei zu sein.
Das glaube ich, ja. Und das Ganze scheint ja auch sehr erfolgreich gelaufen zu sein. Das sind jetzt mehr als 55 Jahre Agenturleben. Da muss man ja schon sagen, du hast ja gesagt, von klein auf mit dabei. Das heißt, es kam dir auch nie in den Sinn, was anderes zu machen? Oder vielleicht die Agentur zu verkaufen?
Verkaufen, um Gottes Willen. Nein, also ich hatte zwischendurch, ich habe ja mit 14 tatsächlich regelmäßig angefangen, an den Wochenenden richtig professionell dann mit zu fotografieren, in dem Alter, wo man auch dann jobben darf und das nicht mehr unter Kinderarbeit läuft. Und habe dann jahrelang bis zum Abitur nebenbei fotografiert und habe dann, weil ich mir nicht ganz sicher war, ob ich gleich mein ganzes Leben in der Agentur verbringen möchte, angefangen in Berlin zu studieren und nach 4 Semestern festgestellt, dass der Kick, den man hat, wenn man die Filme damals noch entwickelt hat und festgestellt hat, was für ein tolles Foto man gemacht hat, dass das so viel erfüllender ist, als wenn ich 3 Monate an einer Hausarbeit sitze, wo dann vielleicht der Professor drüber geguckt hat. Danach habe ich mich doch entschieden, 1986 ganz in die Agentur einzusteigen.
Gute Entscheidung. Das kann ich gut verstehen, ne? Ja, absolut. Ich glaube, es hätte fast jeder gewählt, diesen Weg.
Ja, es ist ein harter Weg, ne? Das heißt, keine Wochenenden mehr und viel Arbeit und aber es ist auch immer wieder erfüllend, also auch nach so langer Zeit, es macht immer noch viel Spaß.
Das glaube ich. Und wir haben es eben gehört, ihr sitzt in Hamburg. Wie groß ist dein Team mittlerweile?
Also hier in Hamburg in der Agentur sind wir 5 Festangestellte und dazu habe ich ein Team aus freien festen Fotografen in Deutschland, die an den Wochenenden oder bei großen Veranstaltungen mit fotografieren. Und das variiert immer ein bisschen, aber wir besetzen jedes Wochenende 5 Bundesligaspiele, 6 Bundesligaspiele, Fußball natürlich und unter der Woche kommen alle möglichen Veranstaltungen in Hamburg und Länderspiele sind jetzt gerade, das kommt alles noch mit dazu.
Wahnsinn, das klingt ja tatsächlich nach einem vollen Terminkalender.
Immer. Jetzt,
die nächsten Wochen.
Immer. Es ist Sport ist ja das ganze Jahr. Also jetzt, wir haben festgestellt, dieses Jahr ist zwischen Weihnachten und Neujahr in Hamburg ausnahmsweise mal keine Sportveranstaltung. Dafür beginnt dann ja schon das Neujahrsspringen, wo wir dann über unsere Partneragenturen auch wieder mit Bildern beliefert werden und dann auch arbeiten werden natürlich.
Das heißt, so ein richtiges Sommer- oder Winterloch gibt es bei euch gar nicht. Es ist durchgängig viel zu tun.
Ja. Das ist richtig. Und gerade dieser Sommer jetzt war da haben wir kaum Luft holen können, weil von der deutschen Meisterschaft Fußball, Vorbereitung, Europameisterschaft, die Europameisterschaft im eigenen Land, die Trainingslager der Hamburger Clubs, die wir betreuen, Fußball, dann die Olympischen Spiele, war unsere junge Fotografin mit da. Und dann begann ja auch schon wieder die Saisonvorbereitung der Bundesliga-Fußball. Und parallel hatten wir ja noch zwei Tennisturniere hier in Hamburg, wo wir auch komplett fotografieren.
Jetzt hast du ja schon so ein paar Sportarten angesprochen, auch so aus deiner Jugend, wo du quasi mit beim Rugby zum Beispiel dabei warst. Gibt es jetzt so eine Sportart, die du besonders gerne fotografierst oder wo du sagst, die ist besonders fotogen?
Das kann man aus verschiedenen Warten sehen. Ich habe früher viel Leichtathletik gerne fotografiert, einfach weil das unglaublich ästhetisch ist und die Bewegungen toll sind, der Läufer, die Zehnkämpfer, die Atmosphäre unglaublich gut ist. Tennis gibt es so tolle Matches, an die ich mich erinnern kann, die dann macht das Spaß. Es gibt ein Regionalliga-Fußballspiel, was großartig ist, und es gibt ein Champions League-Finale, was furchtbar langweilig ist und wo es wenig Fotos gibt und wenig schöne Momente. Und von daher kann ich mich, wenn ich dann am Sportplatz bin, für jede Sportart begeistern. Jetzt am Wochenende kommt Blindenfußball, da freue ich mich schon drauf, hier in Hamburg. Wir haben mit dem FC St. Pauli eine Blindenfußball-deutsche Meisterschaftsmannschaft hier wieder zum wiederholten Male. Cool. Und auch das macht Spaß. Und gerade da kann man sich auch ein bisschen austoben und mal andere Fotos machen und ist nicht reglementiert durch irgendwelche Regularien der UEFA oder anderer Verbände.
Ja, das klingt spannend. In Hamburg, ich habe es auch erlebt, die Blindenfußballer beispielsweise von St. Pauli, sehr erfolgreich und mittlerweile ja auch mit Zuspruch und Interesse in den Medien. Das war ja auch nicht immer so. Und da sorgt ihr letztlich ja dann auch für. Valeria, ich würde gerne noch mal ein bisschen zurückschauen. Auch vor dem Hintergrund, dass ihr als Agentur ja sehr viel herumkommt auch. Du hast vorhin angesprochen, Olympische Spiele, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Dein Vater hat damit früher auch schon bei großen Veranstaltungen sozusagen angefangen. Wie ist das heute? Also wie viel kommst du, kommt ihr herum, oder müsst ihr euch da auch ein Stück weit an dem orientieren, was der Markt so hergibt, dass man auch Dinge sein lassen muss oder ja am Ende sie gar nicht schaffen kann?
Ja, das ist richtig. Wir haben, es hat eine wahnsinnige Veränderung in den letzten 50 Jahren gegeben von einer Vielfalt an Sportarten, die in den Medien, in den Tageszeitungen stattgefunden haben. Anfang der 70er Jahre wurde das Galopp-Derby in Hamburg noch mit täglich morgens um 5 aufstehen und zur Morgenarbeit der Jockeys zu fahren, um da dann Fotos zu machen, weil die Morgenpost damals noch mit einer Doppelseite jeden Tag davon berichtet hat. Oder vom Segeln der Kieler Woche, sind wir ja inzwischen natürlich dazu hingekommen, dass wir quasi 90% Fußball begleiten, weil das nun mal Mediensportart Nummer 1 bis 5 in Deutschland ist und danach fängt es an mit was anderem. Ja. Ich habe in den Anfang der 90er aufgrund des Booms mit Becker Graf oder Ende der 80er war ich teilweise 6 Wochen auf den Tennisplätzen unterwegs, also von Hamburg, Berlin, Düsseldorf, French Open, New York, US Open, weil das ein so großes Medienthema damals war. Das sind alle Events, die wir inzwischen eher über unsere Partneragenturen mit abdecken, weil sich da die Reisekosten schon nicht mehr rechnen. Das ist also, klar, das hat sich tatsächlich sehr verändert. Also Fußball ist nun einmal die Sportart, wo alles, worum sich alle scharen und wo alles passiert im Moment noch. Es gibt natürlich jetzt mit der Baller League und den E-Sport neue Bereiche, die aber in den klassischen Medien ja noch nicht so stattfinden, wo aber natürlich auf YouTube, Twitch und auf den Kanälen sehr viel Bewegung ist und wo wir auch immer schon ein Auge mit drauf haben, damit wir da den Anschluss nicht verpassen.
Klar, da würde ich gleich auch nochmal gerne darauf zu sprechen kommen, Stichwort Social Media, aber vorher auch nochmal vielleicht ein Blick auch so ein bisschen über die Grenzen hinaus. Findet das dann auch regelmäßig statt, dass du dann auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Ausland entsendest? Also wie viele Auslandstermine gibt es heute noch mal, jetzt abgesehen von Olympia, aus eurer Agentursicht?
Da sind es tatsächlich eigentlich nur noch die irgendwelche wichtigen Fußballspiele, die wir dann begleiten. Und die österreichischen Trainingscamps unserer Hamburger Fußballmannschaften, die dann regelmäßig damit bei sind. Ansonsten ist das tatsächlich inzwischen nicht mehr so, außer Olympia und Fußballweltmeisterschaften, nicht mehr so, wie es noch vor 20, 30, 40 Jahren war, wo ich zu jeden Olympischen Spielen gefahren bin und auch halt zu vielen Tennisveranstaltungen oder auch Schwimmen-Weltmeisterschaft in Rom. Solche Sachen, das rechnet sich heutzutage nicht mehr wirklich. Die Konkurrenz ist zu groß und durch unser Partnersystem haben wir da auch dann Ausgleich, dass wir dass wir da nicht mehr selber los müssen.
Ja, absolut. Und der Markt hat sich ja auch konzentriert, Stichwort Getty Images, die sich natürlich auch überall als Platzhirsch irgendwo dann ein Stück weit sehen und breit machen, so erlebe ich das zumindest und kann mich erinnern, eine Agentur Bongards in Hamburg gab es mal, die ist mittlerweile auch vom Erdboden verschwunden, also da sind dann auch die ein oder andere Agentur ja am Ende auf der Strecke geblieben. Schön, dass das bei euch nicht so ist und ich möchte gerne nochmal ein Thema aufgreifen, weil das wird man dann auch gerne mal so gefragt aus der heutigen Sicht. Lohnt es sich denn überhaupt noch, ein Foto an eine Tageszeitung zu verkaufen? Was verdient man damit, wenn man heute eine Tageszeitung mit einem Aufmacherfoto im Sportteil versorgt, bedient?
Das ist tatsächlich abhängig davon, was für Verträge inzwischen da sind. Es wird wenig. Inzwischen haben die meisten Zeitungen Pauschalverträge mit Agenturen und es wird selten nur noch überhaupt ein Einzelbildhonorar gezahlt. Das ist von daher auch schwierig zu sagen, wie die meisten Zeitungen, wie gesagt, haben einen Chefvertrag mit dpa für sämtliche Fotos, dann haben sie noch einen Vertrag meinetwegen mit Imago oder mit Reuters und das sind dann, darüber generieren sie das meiste an Fotos, die sie drucken wollen und da haben sie Pauschalverträge. Wir Witters hat natürlich ein Archiv und einen Archivbestand, den auch weder Getty noch dpa oder Imago im Bereich Hamburg und im Bereich historischen Sport so hat, auch über unsere Partner, wo wir dann auch bis 1891 zurückgehen können und sämtliche Olympischen Spiele haben. Und dementsprechend sind wir da in der glücklichen Position, auch unabhängig immer noch genügend Kunden zu haben, die das auch sehr zu schätzen wissen.
Ja, und du sprichst es an, Archive sind natürlich auch wichtig, denn viele Geschichten leben ja auch davon, dass man dann Bilder aus der Vergangenheit herausholt. Gibt es da feste Kooperationen auch als Partner jetzt innerhalb Norddeutschlands, Hamburgs mit beispielsweise dem Abendblatt, also in dem Fall ja dann der Funke-Gruppe oder der Mopo, also sind da auch, ich sag mal, Verträge bei euch über Jahre entstanden, die euch ein Stück weit da stützen?
Ja, natürlich sind da, also haben wir feste Kunden, haben ganz festen Kundenstamm, die auf unser digitales Archiv zugreifen. Wir haben inzwischen 2 Millionen Bilder in unserer Datenbank, die jederzeit für alle zugänglich ist und für unsere Kunden zum Download. Aber man kann da auch so suchen oder schauen und da wird sowohl täglich aktuelles Bildmaterial eingespeist von HSV-Training, St. Pauli-Training. Gleich findet eine Pressekonferenz mit dem neuen Handballvorstand des HSVH statt. Die Bilder sind dann sofort auch online verfügbar und gehen dann nochmal an unsere Kunden. Aber parallel dazu digitalisieren wir immer noch unser Archiv von 1968 an. Punktuell, wenn jemand jetzt einen 80. Geburtstag hat oder einen 70. Geburtstag, wie bald hat Uli Stein Geburtstag, dann geht man nochmal in die Dias und Negative und digitalisiert nochmal so die wichtigsten Momente, falls das nicht schon geschehen ist. Und das wird dann auch an die Kunden angeboten.
Super, das klingt sehr spannend und ist ja auch so ein bisschen immer Historienarbeit. Ich würde gerne auch nochmal den Bogen schließen, du hast es vorhin schon angesprochen, sich auch rechts und links umzuschauen, Stichwort Social Media, neue Formate, variable Formate, aber auch für euch natürlich als Agentur neue Einnahmequellen. Was ist denn da trendy? Was ist da im Moment so auch in deinem Kopf, wo ihr euch überlegt, dass ihr euch da auch nochmal anders oder breiter ausrichten wollt?
Also ein großes Thema ist natürlich Bewegtbild, dass wir jetzt Kunden haben, die auch Bewegtbild haben möchten, wo wir gerade jetzt auch mit den neuesten Kamera-Generationen spiegelloser digitaler Kameras Filmqualität liefern können, die auch fernsehtauglich sogar ist. Aber auch, dass wir halt im Bereich fotografieren, was abseits ist vom klassischen Sport und wo auch die Kunden nichts mehr mit Tageszeitungen und Printmedien zu tun haben, sondern eher dann Firmen oder Verbände sind, die halt da komplett Lösungen auch anhaben möchten, dass wir auch die Bilder für unsere Kunden mitverwalten können, verschlagworten können. Denn es ist ja gar nicht so einfach, so eine Bilddatenbank so zu pflegen, dass auch jeder etwas wiederfindet.
Klar, verstehe. Und ist das, ich sag mal, lohnenswert, auch so im Verhältnis zum klassischen Geschäft? Also ist der Markt durchaus, auch was so die finanziellen Möglichkeiten angeht, ein Wachstumsmarkt?
Also ein Wachstumsmarkt, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, durch die Verzahnung, die wir haben, dass wir auf vielen Hochzeiten tanzen, sind wir gut im Markt vertreten und haben auch immer die Nase so im Wind, dass wir sehen, wo Trends entstehen und da auch hoffentlich immer mit dabei sein können. Man muss einige Sachen, wir sind zum Beispiel sehr spät in die digitale Fotografie eingestiegen, weil die Qualität bis dahin der Digitalkameras noch nicht so gut war. Und ich gesagt habe, wir machen das erst, wenn man auch die Qualität hat, dass Doppelseiten davon gedruckt werden können. Deswegen sind wir erst 2002 umgestiegen. Und ich glaube, diese Entscheidung war auch sehr richtig. Und 2006 war die nächste Entscheidung, dass wir halt aus allen Archiven, wir waren damals noch mit unseren Bildern bei Ullstein vertreten, dass wir aus allen Archiven rausgehen und es Witters Fotos und damit Witters Qualität auch nur bei uns gibt und nirgendwo anders. Und auch das war langfristig, denke ich, eine gute Entscheidung. Und so versuche ich immer, das mit meinem Team zusammen da sinnvolle Lösungen für die Zukunft zu generieren.
Ja, super.
Da würde ich gerne mal nachfragen, weil wir jetzt ja gerade viel über das Thema Archiv gesprochen haben. Kannst du ungefähr abschätzen, wie viele Fotos ihr in so einem oder in dem Archiv mittlerweile liegen habt?
Also wie gesagt, digital. Inzwischen ist es ja nur noch so, dass wir digital fotografieren und da wir sämtliche Originaldaten auch aufbewahren, falls jemand zu irgendetwas noch mehr haben möchte, eine Auswechslung, die man zwar fotografiert hat, aber jetzt nicht mit in die Datenbank aufgenommen hat, da rechnen wir in Byte, da sind wir irgendwie bei 25 Terabyte, glaube ich. Wir sind bei das Handarchiv, die Dias und Negative, da schätzen wir immer, das sind so 5 bis 6 Millionen Negative und Dias, die hier noch lagern. Das ist aber, das dünnt sich so ein bisschen, wir haben dann noch immer Abzüge, schwarz-weiß, alte Baritpapier, schwarz-weiß Abzüge und Farbfotos, die werden entsorgt, wenn sie digitalisiert worden sind. Die Negative und Dias bleiben, schiebe ich aber auch immer so, wenn ich mal irgendwo bei bin, ein bisschen zusammen. Also man braucht von Herrn Stepanovic mit Figarillo im Mund dann auch nicht 30 Dias, sondern dann reichen auch 3.
Und wow.
Dann geht man da so durch.
Das ist ja Wahnsinn. Also die Lagermöglichkeit muss man ja auch erstmal haben, ne?
Ja, und aber das ist, wir leben mit dem Archiv hier in unserem Büro, in unserer Agentur, und dadurch ist es uns auch möglich, jederzeit innerhalb kürzester Zeit auf eine Anfrage zu reagieren. Wir haben eine Excel-Tabelle, wo jeder Termin, den wir je fotografiert haben, festgehalten ist. Ich habe eben noch mal geschaut, wir haben 38.255 Termine derzeit in der Liste stehen, die im Laufe von 55 Jahren aufgelaufen sind. Und wir können, das heißt, wenn jemand bei uns anruft und sagt, habt ihr am 1.9.1972 das Spiel fotografiert, dann ist das ein Klick und ich kann nachgucken, ob wir da waren. Und wenn wir da waren, dann kann ich in die Negative gehen und gucken, ob wir da dann das passende Bild dazu haben.
Guck mal, Olivia, da hast du jetzt aber eine Vorgabe, ne? Das hast du noch nicht an Terminen geschafft, ne?
Nee, noch nicht, nee. Das
ist der Wahnsinn.
Also das ist auf jeden Fall eine Hausnummer. Hut ab.
Ja, genau. Ja, genau. Also es kommt einfach zusammen, aber da meine Eltern das Archiv, als sie angefangen haben, sich selbstständig zu machen, sofort sehr gut gepflegt haben und das die ganze Zeit mitgeführt haben, ist das ein durchgehend stetiger Prozess gewesen, dieses Archiv. Und dadurch, aber auch so, ein Archiv muss leben, das kann nicht, sonst ist es kein gutes Archiv.
Ja, also Wahnsinn. Da bin ich ja fast neugierig. Da würde ich gerne mal reinschauen. Ich meine, es ist ja, muss ja riesig sein. Und dann gibt es wahrscheinlich verschiedene Gänge.
Also so groß ist das gar nicht mehr. Man glaubt das nicht. So, die Dias sind unglaublich klein, in kleinen Acetat-Tüten, alle einzeln beschriftet.
Da hört man wieder den Laien bei mir raus, dass ich überhaupt gar keine Ahnung habe, wie groß oder klein das ist. Ja, jetzt haben wir ja schon so viel über die Gegebenheiten gesprochen. Jetzt wollen wir natürlich auch mal zu dem Thema Ausstattung kommen. Ich meine, du hast eben angesprochen, es gibt ja viele Kameragenerationen, es ist viel passiert beim Thema Ausstattung und Technik. Habt ihr eigentlich einen festen Partner? Also ich kenne jetzt tatsächlich nur so Canon oder Nikon. Wahrscheinlich gibt es da noch zig andere.
Also es gibt noch andere, aber bis auf einen ganz kurzen Ausflug in den 2000er anfangs, ist Witters immer mit Nikon am besten gefahren. Mhm. Und wir sind jetzt auch wieder bei der neuesten Nikon-Generation, der Z9, das modernste, was sie derzeitig da auf dem Markt haben. Und tatsächlich das, was man früher in Fotopapier an Kosten und in Filme an Kosten gesteckt hat und Entwicklung, steckt man jetzt in die Technik rein, an regelmäßig updaten, neueste Kameras, neueste Objektive. Jede Fotografin bei uns ist dann mit 3 Kamera-Bodies ausgestattet. Dann gibt es Weitwinkel-Zoom, ein leichtes Telezoom, dann gibt es diese ganz großen Tüten, diese langen Objektive, die man dann am Fußballplatz manchmal sieht, wenn man Fernsehen guckt. Die 400, 500, 600 Millimeter Objektive. Und dann gab es jetzt eine lange Zeit lang das Laptop neben einem, wovon man auch gesendet hat, dann in die Agentur oder an die Redaktion. Und inzwischen gibt es das LAN-Kabel oder das Handy, das neben einem liegt, weil wir seit Corona nur noch mit Live-Editing arbeiten. Das heißt, der Fotograf, die Fotografin fotografiert und drückt auf Senden und sendet dann ein Bild über einen WLAN-Transmitter, der inzwischen auch in der Kamera integriert ist, direkt zu dem Bildredakteur, der das Bild beschriftet, Farbkorrekturen macht, falls es zu dunkel oder zu hell ist, und einen Ausschnitt macht und dann verschlagwortet und an die Redaktion schickt und in unsere Datenbank einliest. Das heißt, mit Abpfiff von einem Fußball-Bundesligaspiel haben wir meistens bereits, kommt auf das Spiel drauf an, aber zwischen 50 und 80 Fotos bei uns in der Datenbank.
Okay, also das erstmal vielen Dank, dass du jetzt diese Schritte schon durchgeschildert hast. Jetzt stellen sich natürlich bei mir zig Fragen. Super spannend, und mir war auch gar nicht bewusst, dass da tatsächlich im Hintergrund sitzt also dann immer jemand, der die Fotos direkt annimmt, bearbeitet und ja, quasi, ja, was heißt fertigstellt. Aber das ist bei jedem Fotografen, der vor Ort ist, so, oder ist es tatsächlich nur bei großen Events?
Das ist bei uns tatsächlich inzwischen quasi bei jedem Event. Also es gibt manchmal so ein Hockeyspiel am Samstagmittag, da mache ich die Bilder selber fertig. Dafür brauche ich keinen Editor. Und das ist auch, da wartet keiner so eilig drauf, aber auch ein HSV-Training, da sind dann ja zum quasi mit Ende des Trainings ist ja schon die erste Klickstrecke online, meine bei Instagram zu sehen von der Morgenpost, dem Abendblatt oder Bild.de bringt da was, wenn da irgendwas passiert ist. Und dementsprechend möchten die das ja auch ganz schnell haben.
Mhm. Das heißt,
und die Bilder müssen ja so oder so fertig gemacht werden. Das heißt, es dauert nicht, es geht nur schneller für den Kunden. Die Arbeitszeit, ob das die Fotografin direkt hinterher selber fertig macht oder parallel schon jemand die Bilder bearbeitet und fertig macht, ist in dem Sinne identisch. Also das macht keinen Unterschied. Es ist nur gerade an Wochenenden natürlich ganz wichtig, dass Fußball-Bundesliga sofort schnellstmöglich dann beim Kunden ist.
Okay, das heißt aber Stichwort Zeitdruck, um da vielleicht nochmal kurz drauf zu sprechen zu kommen. Ihr arbeitet ja immer mit einem gewissen Zeitdruck, dass die Bilder möglichst schnell fertig werden. Ja. Kommt man da über die Jahre, kann man damit, sag ich mal, nach und nach gut umgehen, besser umgehen? Oder ist das nach wie vor noch so, dass du schon auf der Veranstaltung bist und weißt, okay, das ist jetzt alles durchgetaktet, das muss jetzt funktionieren?
Tatsächlich hat sich das jetzt durch dieses Live-Editing entspannt, weil ich am Spielfeldrand muss tatsächlich nur noch aufs Knöpfchen drücken. Und wenn die Leitungen stehen, das ist manchmal das Handicap, dass es Stadien gibt, wo es kein LAN gibt natürlich oder auch das Handynetz schlecht ist und man da ein bisschen verzweifelt. Aber ansonsten drücke ich auf Senden und weiß, dass mein Editor da sofort das abarbeitet. Von daher hat es sich entspannt. Früher, als wir noch auf Film fotografiert haben, ist man mit wehenden Fahnen aus dem Stadion gelaufen, zum Auto, ins Labor gefahren, hat die Filme entwickelt, im Notfall mit dem Föhn schnell getrocknet oder sogar nass ins Vergrößerungsgerät reingepackt, einen Versand gemacht und ist dann mit wehenden Fahnen zum Hauptbahnhof gefahren, um direkt an die Postzüge die Eilbotenumschläge nachts abzugeben. Und das war mehr Druck. Da wurden schon manchmal die roten Ampeln mitgenommen, damit man dann um 23.55 Uhr noch den letzten Postzug bekommen hat. Und ja, das hat sich natürlich verändert. Der Druck ist jetzt ein anderer, weil jedes Bild inzwischen erwartet wird. Früher bestand ein Bildversand aus 3 bis 5 Abzügen, die dann an unsere 25 Tageszeitungen in Deutschland oder an 40 Tageszeitungen in Deutschland verschickt wurden. Und die bekamen alle 4 Bilder oder 5 Bilder. Und daraus haben die sich dann 1 oder 2 ausgesucht und haben das gedruckt und alle waren zufrieden. Und jetzt haben wir tatsächlich mit irgendeiner Nachdrehe, wo der Fotograf nach dem Spiel nochmal rüberguckt und alles auswertet, haben wir locker 250 Bilder von einem Spiel.
Okay, Wahnsinn. Das heißt ja aber auch, die aufkommende Technik hat quasi das Fotografieren entspannt. Ich habe dann natürlich direkt, du hast gesagt, man rennt dann zum Auto. Thema Fitness, ne? Da muss man ja auch erstmal ein bisschen Gewicht durch die Gegend schleppen, wenn wir jetzt an die Ausrüstung denken oder wenn wir darüber sprechen. Vielleicht nochmal, du hast vorhin gesagt, jeder Fotograf hat 3 Kamerabodies. Konnte ich mir natürlich nichts drunter vorstellen.
Das ist der Körper sozusagen, da wo früher der Film drin war oder das Gehäuse, das Kameragehäuse, das ist das, was man, und da kann man ja unterschiedliche Objektive dran, über einen Bajonettverschluss dran schrauben.
was ja schon aber auch ordentlich Gewicht hat, sicherlich.
Ja, wir haben schon so, wenn manchmal kommt noch eine vierte oder fünfte Kamera dazu, wenn man irgendwie so remote hinterm Tor noch zusätzlich eine aufstellt, wo man so mit per Fernauslösung dann noch so hinter Torbilder haben möchte, da kommen schon locker 20, 25 Kilo zusammen, die man wahlweise im Rollkoffer, in so wie so ein schwarzer Rollkoffer dann mit sich oder Pillycase hinterher ziehen kann, die aber gerade bei Olympischen Spielen auch locker immer auf dem Rücken transportiert werden, damit man beweglich ist und wenn man die Metroschächte hoch und runter laufen muss.
Okay, Wahnsinn. Da hat man dann auch nach so einem Arbeitstag seinen Sport getan, ne?
Denke ich. Ja. Ja, und Nackenverspannungen gehören zur Berufskrankheit.
Und ja, vielleicht nochmal auf.
Die haben wir auch, ne?
Ja, ich wollte gerade sagen, die haben wir auch ohne, dass wir
ohne Kamera.
Ohne Kamera auf dem Rücken. Wenn wir jetzt nochmal auf das Equipment zu sprechen kommen, von wie viel, also von welchen Kosten sprechen wir denn da? Also angenommen, jetzt geht so eine neue Kamera im Stadion mal kaputt. Was kostet sowas?
Also da reden wir schon von Kleinwagen, hätte ich beinahe gesagt. Also, Listenpreise von so neuen Kameragehäusen liegen bei Stück 5.000, 6.000 Euro. Die Objektive liegen zwischen 1.000 und ich glaube die ganz großen bei 11.000 Euro oder so. Also das ist schon, da ist schon, man muss schon viele Fotos verkaufen, um immer wieder die Kameras zu finanzieren.
Super. Das ist ja so vergleichbar mit den Musikern, die ihr Instrument dann suchen und kaufen oder zuerst mieten. Also ein erheblicher Wert und auch ein Schatz. Ich habe das selbst auch erlebt, dass man dann natürlich auch immer guckt, wo man sein Equipment sicher aufbewahrt. Man hat es ja nicht dann immer alles komplett um den Hals hängen. Also schon ein riesiges Kostenthema. Da stellt sich natürlich auch die Frage, wie sieht das mit Drohnen aus? Verfügt ihr über sowas? Also braucht ihr oder habt ihr Termine, wo ihr Drohnen einsetzt?
Haben wir tatsächlich. Ich habe einen Fotografen hier in Hamburg, der ist sehr technikaffin und bei dem sind diese Themen wunderbar aufgehoben. Der hat dann auch eine Drohne und so, dass wir da immer das dann mit nutzen können, wenn wir das benötigen. Ich selber muss sagen, habe darauf nicht mehr so viel Lust und freue mich lieber, dass ich jetzt mit den neuen Nikon-Kameras wieder neue Spielmöglichkeiten habe und das reicht mir schon völlig aus.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist ja dann auch so ein bisschen Spezialistentum, was in dem Zusammenhang ja auch eine Rolle spielt. Jetzt haben wir viel über Technik und über Ausstattung gesprochen. Entscheidend ist natürlich aber auch am Ende ja die Bildqualität. Und da würde ich gerne auch nochmal drauf eingehen, Valeria. Ist denn die Bildqualität jetzt, pauschal gesprochen, besser geworden, dadurch, dass, du hast es beschrieben, 250 Bilder entstehen können? Oder würdest du sagen, es ist auch an der einen oder anderen Stelle so, dass dadurch vielleicht auch ein bisschen mehr Masse und weniger Klasse entstanden ist?
Also die Qualität an sich ist unbegreiflich gut gegenüber dem, was wir früher auf Negativen und Diafilmen hatten. Also bei den Diafilmen konnte man, wenn die mussten gepusht werden, die mussten länger entwickelt werden, damit überhaupt die dunklen Hallen, dass man da überhaupt drin fotografieren konnte, mussten die besonders lange entwickelt werden. Das geht natürlich dann an die Substanz der Emulsion und dementsprechend konnte man da teilweise die Körnung, die Bildpunkte einzeln zählen. Und wenn ich das jetzt vergleiche mit der Qualität, die wir mit den neuen Digitalkameras erzielen, ist das was völlig anderes. Das sind Welten. Ja. Trotz allem haben die alten Sachen einen unglaublichen Charme und mehr Individualität. Und ich gehe gerne, wenn ich in die alten Negative reingehe und tatsächlich sind die so super fixiert worden und entwickelt worden, dass die immer noch 1A da sind und super digitalisiert werden können. Und der Charme der Bilder, der ist ein anderer. Das liegt einfach, dass man bekommt den Zeitgeist mehr mit. Und das ist was natürlich sich insgesamt im Sportgeschehen völlig verändert hat. Es ist alles sehr einheitlich geworden. Also die Strukturen der Vereine sind einheitlicher. Die Sportler bekommen ja auch Medientraining, wie sie sich zu verhalten haben. Keiner würde sich mehr wie Peter Hidien mit einem Leopardenfell oben ohne in seinem Wohnzimmer fotografieren lassen oder im Smoking mit Rosen wie Dieter Bodensky in einer Telefonzelle oder wie Assauer dieses schöne Bild mit der Rose, nackter Oberkörper. Das sind natürlich Fotos, die damals entstanden sind. Die spiegeln eine ganz andere Zeit wider und das machen sie auch so unglaublich schön und so charmant. Und viele Bilder sind damals ja noch mit einer Leica entstanden oder mit den ersten Nikons. Da wurde mit einer Sucherbildkamera, das heißt, da wurde ausgelöst und dann musste der Film wieder gespannt werden. Dann musste also das Negativ weiter transportiert werden. Und da hat man sich sehr wohl überlegt, ob man einmal oder zweimal auslöst, denn ein Film hatte 36 Aufnahmen.
Klar.
Und das ist, da sind dann tatsächlich auch wiederum ganz, ganz tolle Bilder entstanden, die so eine Nähe auch haben, die wir leider heutzutage nur noch ganz selten bekommen.
Nachvollziehbar, absolut. Ja, jetzt haben wir ja schon rund eine halbe Stunde über dieses wahnsinnig spannende Thema Sportfotografie gesprochen. Du gibst uns wirklich tolle Einblicke, beziehungsweise unseren Hörerinnen und Hörern. Ich würde aber gerne so am Ende auch nochmal ein Thema mit aufgreifen, was natürlich auch ein Stück weit negativ behaftet ist. Und ich glaube, das kann keiner besser beurteilen als du, wenn es darum geht, dass die Arbeitsbedingungen, unter denen ihr unter Druck und auch mit klaren Vorgaben, mit Prozessen, wie du sie beschrieben hast, natürlich nicht immer optimal sind. Ich kann mich erinnern, ich habe früher mit Markus Gilian, dem Fotografensprecher, das ist er mittlerweile nicht mehr, in Deutschland oft über dieses Thema diskutiert, wie denn mit Fotografen umgegangen wird. Ich kann mich erinnern, bei Fußball-Weltmeisterschaften wurden Fotografen mit einem Seil umspannt, um an einen Ort gebracht zu werden, von dem sie dann endlich Fotos machen dürfen. Das ist vielleicht ein Extrem, aber vielleicht kannst du einmal aus deiner Sicht sagen, wie hat sich das entwickelt oder wie ist es auch aktuell aus deiner Sicht?
Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt tatsächlich gibt es in vielen Bundesliga-Stadien leider immer wieder Bierbecherwürfe von enttäuschten oder jubelnden Fans, die manchmal zufällig auch die Fotografen treffen, die manchmal auch eher absichtlich die Fotografen treffen, weil so eine grundsätzliche Stimmung scheiß Presse vorhanden ist. Das ist dadurch anstrengender geworden. Teilweise sind die Arbeitsbedingungen aber auch sehr professionell geworden, dadurch, dass die DFL Medienrichtlinien hat, die halt gewisse Standards ermöglichen. Was sehr schade ist, dass in vielen Fußballstadien sehr, sehr hohe Werbebanden inzwischen da sind, wo wir dahinter teilweise nur noch stehen können. Je höher man steht, desto weniger dynamisch wirkt eine Aktion, wenn der Spieler auf einen zuläuft. Je niedriger man sitzt, desto schöner ist das. Deswegen gibt es dieser englische Fußball hat immer so wundervolle Fotos auch, weil die Fotografenpositionen teilweise in Gräben wirklich auf Rasenhöhe sind. Was daran liegt, dass die Zuschauer dahinter so niedrig auch, die Zuschauersitze so niedrig dahinter anfangen und in dem Sinne die Fotografen einfach etwas in den Erdboden eingelassen werden. Aber dadurch entstehen ganz, ganz tolle Fotos und diese Positionen sind halt oftmals sehr, sehr eingeschränkt in deutschen Stadien. Das ist schade. Da gibt es natürlich dass immer die Fernsehkameras auch ein Vorrecht haben. Wie gesagt, früher waren, ich habe noch einige deutsche Fußballmeisterschaften in der Kabine mitgefeiert, in Anführungszeichen, mit den Spielern mit Schale oder im Entmüdungsbecken. Das ist natürlich inzwischen alles reglementiert und da kommt nur noch, wenn Fernsehen rein oder die Medien, die vereinseigenen Medienkanäle. Das ist eine Veränderung, die müssen wir akzeptieren. Das ist, man muss ja sehen, dass die Vereine da inzwischen wirklich eigene Medienunternehmen sind und da auch sehr professionell sind und da auch Strukturen aufgebaut haben. Das ist auch so eine Veränderung in der Sportwelt.
Ja, absolut. Mittlerweile hat ja jeder Bundesliga-Verein sein, ich sag mal, eigenes Medienteam und auch einen eigenen Channel. Ich glaube, in der Spitze macht Bayern München das schon mittlerweile sehr, sehr professionell, nimmt damit ja auch richtig Geld ein. Nun ist das so, du hast es ausgewogen geschildert. Da gibt es also Dinge, die sind positiv, aber auch Dinge, mit denen muss man irgendwie zurechtkommen. Was würdest du einem Fotografen, einer Fotografin, die jetzt neu in dieses Geschäft einsteigen möchte, was würdest du ihnen raten? Gibt es überhaupt die Chance, Fuß zu fassen? Ist es eine Perspektive, also so ein Newcomer, der sagt, Mensch, ich würde das eigentlich gern beruflich machen? Was würdest du so als Schlagwort, als Stichwort denen mit auf den Weg geben wollen?
Dass es schwieriger geworden ist, einzusteigen als noch vor 20, 30 Jahren. Also natürlich ist es einfach unglaublich eng und ich kann es jetzt keinem zwingend raten, damit einzusteigen. Auf der anderen Seite, wir haben hier in der Agentur schon die dritte Generation Witterf und werden deswegen auch positiv da in die Zukunft gehen. Aber ich glaube, als Einzelkämpfer, Einzelkämpferin kann man nur über Nischen Fuß fassen und schauen, wo man da unterkommt, in Anführungszeichen.
Okay.
Was ja wirklich bemerkenswert ist, dass du jetzt schon so lange im Business bist und man trotzdem ja raushört, mit welcher Leidenschaft du deinen Job immer noch nach wie vor machst. Also Gefühls und richtiges Strahlen auf dem Gesicht, wenn du davon sprichst. Also ganz, ganz toll. Das kann ja auch nicht jeder von sich im Beruf behaupten.
Nee, es macht immer noch Spaß. Also ich finde, es ist es ist schon was Besonderes und es macht, aber man muss auch ein bisschen Workaholic sein, um das so mit Begeisterung zu machen.
Ja, definitiv. Jetzt gehen wir ja schon Richtung Ende 24. Das Jahr ist, naja, ich möchte nicht sagen fast rum, aber drei Viertel. Wenn wir jetzt mal zurückschauen, gibt es jetzt irgendwie so einen Höhepunkt von diesem Sportjahr 24 für dich?
Das ist tatsächlich was inzwischen immer so verschwimmt. Ich glaube, dass wir diesen Sommer unter den Bedingungen mit unserem Team, mit allen so toll gemeistert haben. Das ist für mich der absolute Höhepunkt, dass wir hier zusammenarbeiten und meine Fotografen, die Bildredaktion auch nachts um drei notfalls arbeitet, wenn da was noch abgearbeitet werden muss und morgens um sieben hier der Erste schon am Rechner sitzt, weil der Triathlon in Paris gestartet wird und die Fotografin natürlich vor Ort ist in Paris, obwohl sie erst nachts um zwei nach Hause gekommen ist. Das ist für mich, das ist unser Leistungssport und unsere Höchstleistung. Und das war für mich tatsächlich, das stand mir ein bisschen bevor das Jahr und dass wir das so toll gewuppt haben, da bin ich sehr stolz drauf.
Super, ja, kann man auch. Und gibt es jetzt so ein Foto, was so dein Lieblingsfoto ist von 2024?
Nee, von 2024 wüsste ich das gar nicht. Also ist es so, es gibt immer welche, wo ich sage, oh, das war schön. Ich war jetzt gerade beim Kölbrand-Brückenlauf, der immer am Tag der Deutschen Einheit veranstaltet wird. Und da kam ein Moment die Sonne durch und dann dachte ich, oh, das sieht jetzt aber schön aus. Und da habe ich mich dann drüber gefreut, aber das ist dann auch nach einer Woche wieder okay.
Ich kann das aber nur bestätigen, ich durfte das zweimal auch mitlaufen und es ist wirklich ein ganz großartiges Erlebnis, über die Hamburger Kölbrandbrücke zu laufen, Olivia. Und vor dem Hintergrund kann ich mir das sehr lebhaft vorstellen. Ich möchte da nochmal ganz kurz nachfragen, es gibt ja mal das Sportfoto des Jahres. Hast du das mal geschossen?
Ja, habe ich einmal mit dem weinenden Gewichtheber bei der Siegerehrung
ich erinnere mich. Super.
In Rio.
Klasse. Das wird ja mal präsentiert vom Kicker, ne, glaube ich, oder ist das?
Ja, genau. Das geht und vom Verband Deutscher Sportjournalisten in Zusammenarbeit mit dem Kicker, ja.
Genau. Der war ja auch schon bei uns hier zu Gast. Ja, jetzt sind wir fast am Ende, liebe Valeria. Und jetzt wollen wir natürlich mit dir auch entweder oder spielen. Das ist ein ganz kurzes Spiel, das unseren Hörerinnen und Hörern noch einen Eindruck geben soll, wo du lieber dich bewegst oder was so deine Vorlieben sind. Halle oder Stadion?
Stadion.
Bundesliga oder Champions League?
Bundesliga.
Und Rotwein oder Bier?
Weißwein.
Okay. Sehr gut.
Sehr schön. Ja, abschließende Frage nach so viel Einblick und einer Reise durch die Sportfotografie. Also wir haben es uns wirklich nicht so toll vorgestellt, wie es jetzt gelaufen ist. Also es war wirklich ganz toll, dir zuzuhören und da auch Einblick zu gewinnen. Ich glaube, das geht auch vielen Hörerinnen und Hörern so, hoffen wir zumindest. Wollen wir natürlich nochmal abschließend die Frage stellen, wenn man jetzt mal nicht fotografiert und wenn man mal Zeit hat und sagt, ich habe jetzt Urlaub und ich möchte jetzt einfach mal die Seele baumeln lassen und mich entspannen. Was macht Valeria Witters dann?
Wenn ich nicht so viel Zeit habe, dann sehe ich zu, dass ich eine Fähre ab Nordstrand des Moor nach Amrum bekomme.
Sehr schön, super. Und wenn du ein bisschen mehr Zeit hast, geht es dann noch irgendwo anders hin?
Dann geht es nach Südafrika.
Super.
Oh, wie schön.
Ja, dann
aber da, wo es ganz einsam ist und wo man Tiere sehen kann und möglichst wenig andere Menschen.
Und ohne Kamera.
Wollte gerade sagen, ohne Foto.
Ja, doch, manchmal dann doch mit einer Kamera, weil das zu viel Spaß macht mit den Tieren.
Super. Ja, dann wünschen wir dir auf jeden Fall, dass es dazu auch regelmäßig weiterhin kommt. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken, auch im Namen der Hörerinnen und Hörer, für diese tollen rund 40 Minuten mit dir. Hoffen, dass das Geschäft weiter nach vorne geht, dass es noch viele tolle Bilder von euch gibt. Werden das natürlich im Auge behalten und sagen herzlichen Dank für das Gespräch, Valeria Witters.
Ich habe zu danken. Tschüss.
Vielen Dank. Mach's gut. Ciao, ciao.